Heute ist Freitag, der 19. Dezember. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir starten mit dem EU-Gipfel in Brüssel und der Debatte um das russische Vermögen. Dann schauen wir uns Trumps Rede an die Nation an. Ja, weiter geht's dann mit der Haftstrafe vom ehemaligen Präsidenten Bolsonaro und warum die verkürzt werden könnte. Und dann brauchen wir sie, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, so kurz vor Weihnachten ist es ja und vielleicht braucht ihr diese Information. Ich gebe sie euch auf jeden Fall. Der Podcast geht ja immer in eine kleine Weihnachtspause. Die letzte Folge für dieses Jahr hört ihr am 24. Dezember und dann gibt es die nächste Folge wieder am 2. Januar im neuen Jahr. Das bedeutet, wir gehen eine kurze Woche in den Urlaub und ich glaube, den haben wir uns alle sehr, sehr verdient. Bevor wir das aber tun, gibt es ja noch einiges zu erzählen und wir beginnen in Brüssel. Ja, in Brüssel fand gestern und heute der EU-Gipfel statt. Im Zentrum des Gipfels steht die Frage der dringend notwendigen Finanzierung der Ukraine. Die Lage ist ziemlich ernst. ExpertInnen rechnen damit, dass der Ukraine ab dem Frühjahr 2026 das Geld ausgeht. Für die nächsten zwei Jahre benötigt die Ukraine wohl fast 140 Milliarden Euro an militärischer und finanzieller Unterstützung. Ja, wie wichtig die Sicherheit der Ukraine auch für die Sicherheit für Europa ist, hat Bundeskanzler Merz deutlich gemacht. Dafür hören wir mal in seine Regierungserklärung von Mittwoch rein.
Für ein starkes Europa brauchen wir ein sicheres Europa, ein wettbewerbsfähiges Europa und ein handlungsfähiges Europa. Ob uns all dies gelingt, wird sich auch ganz maßgeblich beim Europäischen Rat ab heute Abend und morgen in Brüssel entscheiden. Die Sicherheit Europas, meine Damen und Herren, ist dabei, und es wird in diesen Tagen besonders deutlich, die Sicherheit Europas ist dabei untrennbar mit dem Schicksal und mit der Sicherheit der Ukraine verbunden. Untrennbar. Denn Russland führt seinen brutalen Angriffskrieg nicht nur gegen die Ukraine. Wir Europäer sind uns seit diesem Wochenende spätestens mit der Ukraine und den USA einig. Wir wollen so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und einen Frieden in der Ukraine. Und wir sind uns auch einig, dass nur ein ausgewogener Friedensplan einen langfristigen Frieden für die Ukraine und damit für ganz Europa bringen kann.
Um die Ukraine finanziell unterstützen zu können, sieht Merz nur noch eine letzte Option, die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Er betonte, dass es nicht reicht, die Einnahmequellen Russlands einfach mit weiteren Sanktionen zu blockieren. Seiner Einschätzung nach könnten die eingefrorenen Gelder dagegen die ukrainische Armee für mindestens zwei weitere Jahre unterstützen. Die EU-Kommission hat auf dieser Grundlage einen Vorschlag gemacht. Es soll ein Reparationsdarlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine bereitgestellt werden. Wichtig für die EU-BürgerInnen ist, der Kredit würde nicht aus europäischen Steuergeldern stammen, da er auf den russischen Vermögenswerten basiert. Ein erster rechtlicher Schritt wurde bereits letzte Woche gemacht. Dazu hat der Rat der Mitgliedstaaten beschlossen, die rund 200 Milliarden Euro an russischen Vermögen dauerhaft einzufrieren. Zuvor wurde über das Einfrieren des Vermögens alle sechs Monate entschieden. Ja, nur die Umsetzung, die ist ein bisschen heikel. Der größte Teil dieser eingefrorenen Milliarden lagert beim Finanzdienstleister Euroclear in Brüssel. Belgien spielt deshalb eine zentrale Rolle. Premierminister Bart De Wever, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, zögerte bisher. Er forderte von den EU-Partnern volle finanzielle Unterstützung, weil Belgien das Risiko und die Verantwortung nicht alleine tragen könne. Als Risiko sieht er, dass Russland diesen Milliardentransfer als Enteignung oder Diebstahl ansieht. Die russische Zentralbank hat die EU-Pläne bereits für illegal erklärt und eine Klage gegen Euroclear eingereicht. Außerdem befürchtet man in Belgien, dass Russland als Vergeltung europäische Vermögenswerte, die sich noch in Russland befinden, beschlagnahmen könnte. Das könnten zum Beispiel Wertpapiere von Kunden in Höhe von etwa 17 Milliarden Euro sein. Die Chefin von Euroclear steht sogar seit fast einem Jahr unter Personenschutz wegen Drohungen. Auch ein ehemaliger Manager der russischen Bank warnte eindringlich. Er nannte den Schritt ein hochideologisches und ordnungspolitisches Hochrisikoexperiment. Er befürchtet, dass das Vertrauen in den EU-Finanzmarkt verloren geht und Investitionen gebremst werden. Neben Belgien sind auch Länder wie Ungarn, die Slowakei, Italien und Malta zurückhaltend oder lehnen den Plan ab. Das liegt teilweise auch an der Nähe zu Russland. Ja, um Belgien jetzt die Sorgen zu nehmen, drängen BefürworterInnen wie Kanzler Merz darauf, Garantien zu geben. Deutschland müsste aufgrund seiner Wirtschaftskraft etwa 22% der Garantien für eine erste Tranche, also einen ersten Teilbetrag, stellen. Das wären rund 10 Milliarden Euro an Garantien. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte zwar Verständnis für Belgien und verwies auf ein Prinzip der Solidarität, trotzdem ist die Lage schwierig, da viele Staaten den Transfer nicht gegen die Stimme Belgiens beschließen wollen. Ratspräsident Antonio Costa betonte, dass der Gipfel so lange dauern könnte, bis eine Entscheidung über die Finanzierung der Ukraine getroffen sei.
Werbung.
Ihr Lieben, es ist kurz vor Jahreswechsel und auch kurz vor Weihnachten. Und das ist ja immer so die Zeit, wo man sich Gedanken darüber machen kann, was kann ich eigentlich Gutes vielleicht noch tun? Und neben dem, was man alles so Gutes tun kann, gibt es wahrscheinlich auch so ein paar Neujahrsvorsätze. Es gibt die, die wir uns irgendwie so jedes Jahr vornehmen, wie mehr Sport machen oder gesünder ernähren oder mehr auf uns selbst achten. Ja, die stehen bestimmt auch auf eurer Liste, auf meiner stehen die auf jeden Fall. Und dann gibt es aber die, die man leichter umsetzen kann und mit denen man dann auch noch was Gutes machen kann und einen Unterschied. Zum Beispiel etwas fürs Klima tun. Ich beschäftige mich ja beruflich ganz viel mit Politik. Ihr wisst das, ihr seid hier jeden Tag dabei. Und ich weiß auch, dass manche Entscheidungen im Alltag viel bedeutender sind, als sie manchmal aussehen. Zum Beispiel den Stromanbieter wechseln. Das bietet sich einfach zum Jahreswechsel so, so gut an. Und vielleicht auch die Idee dahinter zu überlegen, vielleicht tue ich jetzt was Gutes, Neujahrsvorsatz. Ich beziehe ab jetzt Ökostrom und zwar von Naturstrom. Ich bin da seit 11 Jahren Kundin und wirklich richtig, richtig zufrieden. Die bieten seit 27 Jahren einfach 100% Strom aus erneuerbaren Energien und mit jeder Kilowattstunde fließt Geld in neue Anlagen in Deutschland. Das bedeutet, ihr bekommt nicht nur wirklich guten Strom, ihr unterstützt auch den Ausbau von Ökoenergieanlagen. Der Wechsel dauert nicht länger als 5 Minuten. Ihr müsst nur eure Daten schnell eingeben, die Kündigung beim alten Anbieter, das übernimmt Naturstrom für euch. Ich finde, das ist einfach ein richtig schöner Ausblick fürs neue Jahr. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, was Gutes zu tun, was fürs Klima zu tun und ähnlich zu sagen, jetzt ist es soweit, ich nehme Ökostrom und dann ist Naturstrom euer Anbieter. Ihr findet wie immer alle Links in den Shownotes. Wenn ihr draufklickt, kriegt ihr sogar noch 30 Euro Startguthaben von Naturstrom geschenkt.
Werbung Ende.
Ja, US-Präsident Donald Trump, der hat kurz vor Jahresende eine Rede an die Nation gehalten. Und da hat er erzählt, wie sein erstes Jahr in der zweiten Amtszeit so gelaufen ist. Es wird vermutet, dass einer der Gründe für die Rede seine sinkenden Zustimmungswerte gewesen sein könnte, denn nur noch 39% der BürgerInnen sind allgemein mit ihm zufrieden und nur 33% mit seiner Wirtschaftspolitik. Außerdem stiegen die Sorgen wegen der hohen Lebenshaltungskosten und der Inflation. Trump präsentierte sich dennoch betont optimistisch. Er behauptete, er habe vor 11 Monaten ein Chaos von seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden geerbt und bringe das Land nun in Ordnung. Ja, und in diesem Zusammenhang erklärte er, dass die Inflation gestoppt und die Preise bereits gesunken seien und stellte einen Wirtschaftsboom, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, in Aussicht. Wie er das machen will, hat er nicht erzählt, aber er hat Biden für alle Missstände verantwortlich gemacht. KritikerInnen halten viele seiner Behauptungen für nicht belegbar. Beispielsweise stieg die Arbeitslosenquote im November auf ein 4-Jahres-Hoch von 4,6%. ExpertInnen schätzten, dass die Rede ein verzweifelter Versuch war, wieder die Deutungskraft über die eigenen Erfolge zu gewinnen, da die amerikanischen Verbraucher davon eben nicht so viel merken würden. Konkrete Ankündigungen machte Trump in seiner Rede vor allem für das Militär. Er kündigte eine Einmalzahlung an, die er als Kriegerdividende bezeichnete. Knapp 1,5 Milliarden Militärangehörige sollen einen Scheck über $1.776 erhalten. Wie er das finanzieren will? Aus Zolleinnahmen. Ja. Auffällig war, dass Trump in seiner Rede fast nichts zur Außenpolitik gesagt hat. Er erwähnte weder den Krieg in der Ukraine noch den Konflikt in Venezuela. Zum Schluss schauen wir noch nach Brasilien, zum ehemaligen Präsidenten Bolsonaro. Ende November hat das oberste Gericht in Brasilien ja entschieden, dass er wegen Anstiftung zum Umsturz 27 Jahre und 3 Monate in Haft muss. Das Gericht hat es als klar erwiesen angesehen, dass Bolsonaro eine kriminelle Organisation angeführt hat. Ziel war es davon, nach seiner Niederlage 2022 gegen Lula da Silva, also der jetzige Präsident, die Wahl mit Gewalt zu kippen. Dazu soll er seine Anhänger zum Sturm auf den Präsidentenpalast, den Kongress und das oberste Gericht in Brasilia angestiftet haben. Erinnert uns ja immer wieder an den Sturm aufs Kapitol von Trump. Die beiden mögen sich auch ganz gerne. Ja, trotz der klaren Rechtslage versucht der brasilianische Kongress, Bolsonaros Strafe massiv zu verkürzen. Nach dem Unterhaus stimmte auch der Senat für einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Dieser Entwurf könnte die 27-jährige Haftstrafe auf etwas mehr als 2 Jahre reduzieren. Die Vorlage liegt nun Präsident Lula da Silva zur Unterschrift vor. Und der hat bereits angekündigt, sein Veto gegen den Gesetzesentwurf einzulegen. Allerdings könnte der Kongress dieses Veto theoretisch überstimmen. Die Pläne zur Strafmilderung, das hat auch landesweite Proteste ausgelöst. Tausende Menschen haben demonstriert. In Rio de Janeiro waren es schätzungsweise fast 19.000 Menschen. Bolsonaros Anwälte, die plädieren jetzt wegen seinem angeschlagenen Gesundheitszustand und auch wegen seines Alters auf Hausarrest oder Freilassung. Der ehemalige Präsident leidet unter anderem an Hautkrebs, einer Lungeninfektion und anhaltenden Komplikationen infolge des Messerattentats von 2018. Kürzlich beantragten seine Verteidiger sogar eine Freilassung für einen chirurgischen Eingriff, da sich sein Zustand erheblich verschlechtert habe. Wir brauchen Sie, die Good News vor Weihnachten. Ja, die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen einer Alkoholvergiftung stationär behandelt werden müssen, ist in Deutschland deutlich gesunken. Für das Jahr 2024 wurden bundesweit rund 8.800 entsprechende Krankenhausaufenthalte registriert. So wenige wie seit etwa 25 Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Rückgang von gut 5%. Besonders stark ging die Zahl der Fälle bei jüngeren Jugendlichen zurück. Vor allem in der Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen wurden deutlich weniger Alkoholvergiftungen festgestellt als noch im Jahr zuvor. Insgesamt zeigt sich der rückläufige Trend sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen, wobei der stärkste Rückgang bei jungen männlichen Jugendlichen verzeichnet wurde. ExpertInnen bewerten die Entwicklung als erfreulich, mahnen jedoch zur Vorsicht, denn die Statistik erfasst nur Fälle, die im Krankenhaus behandelt wurden. Fachleute gehen davon aus, dass es weiterhin eine hohe Dunkelziffer problematischen Alkoholkonsums unter Jugendlichen gibt. Umso gewichtiger sei es, bestehende Präventionsangebote fortzuführen und weiter auszubauen. Insgesamt deutet dieser langfristige Trend aber darauf hin, dass exzessiver Alkoholkonsum unter Jugendlichen in Deutschland Gott sei Dank an Bedeutung verliert. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.